Ich bin gebeten worden, etwas zu Jesaja 58 zu sagen. Und ich werde jetzt dieses ganze Kapitel vorlesen. Diesen Luxus erlauben wir uns. Dort steht: Rufe getrost, halte nicht an dich, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden. Sie suchen mich täglich und begehren meine Wege zu wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht, sie begehren, dass Gott sich nahe. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe, ein Tag, an dem man sich kasteit, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet ward. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst und nicht deinen Geschäften nachgehst an meinem heiligen Tage, und den Sabbat Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn geehrt, wenn du ihn dadurch ehrst, dass du nicht deine Gänge machst und nicht deine Geschäfte treibst und kein leeres Geschwätz redest, dann wirst du deine Lust haben am Herrn. Und ich will dich über die Höhen auf Erden gehen lassen und will dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob. Denn des Herrn Mund hat's geredet. Ein langes Kapitel. Es beginnt, rufe getrost, halte an dich, erhebe deine Stimme wie eine Posaune. Das heißt, der Prophet Jesaja wird aufgefordert, deutliche Worte zu reden. Er soll konkret Sünden benennen. Damit soll aufgeräumt werden, weil sich sonst nichts im Volk Gottes bewegt, jedenfalls nichts, was voranbringt. Und das ist immer so, die Durchbrüche des Reiches Gottes sind dort, wo mit Sünden aufgeräumt wird. Das ist immer das Erste. Und das bleibt auch immer das Erste. Nun muss man sagen, die Sünden, die liegen nicht immer auf der Hand, sondern sie müssen tatsächlich von Gott her aufgedeckt werden. Hier durch das prophetische Wort aufgedeckt werden. An bestimmte Dinge können sich fromme Menschen auch gewöhnen, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben. Aber was ganz anderes ist, wenn das Licht Gottes hineinfällt und Sünde zur Sünde wird. Und das ist das Amt des Propheten, das ist ein Lichtamt. Der Prophet bringt die Gedanken Gottes zur Sprache. Und insbesondere wird es ans Licht gebracht, was so im Verborgenen, im Finstern schlummert, wo man sonst nicht hinschaut. Und das brauchen wir immer wieder, das prophetische Licht, das prophetische Wort. Es ist auch so wichtig, dass das prophetische Wort unter uns ist. Und das prophetische Wort darf reichlich unter uns sein. Das ist viel mehr gegeben von Gott her, als wir denken. Das prophetische Wort ist mindestens genauso oft gegeben wie die Sprachengabe. Und wenn das prophetische Wort fehlt, dann geht das Volk Gottes irre. Sprüche 29, 18, wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild und wüst. Aber wohl dem, der auf die Weisung achtet. Also ohne dieses Licht von oben verunkrautet unser Leben. Wird's wüst. Über Sünden reden, das ist nun nicht jedermanns Auftrag. Das ist auch gar nicht so einfach, das geistlich zu tun. Mit den Sünden anderer umzugehen, das beginnt eigentlich erstmal, dass man darüber schweigt. Das heißt, dass man im Verborgenen die Sünde, die man am anderen wahrnimmt, zu Gott trägt. Sie mit Jesus in Berührung bringt. Die Last, die wir merken, Gott vor die Füße legen. Und wo sich Böses regt und wo wir das bemerken, dass wir in dem Namen des Herrn Jesus hineinsegnen. Das ist immer das Erste. Wenn man diese Lektion gelernt hat, dann wird man auch fähig, Sünden zu benennen. Und so über Sünden zu reden, dass sie ins Licht kommen. Dass wir nicht Moral abliefern, sondern dass der Herr sie berührt. Selbst vom Gottesknecht heißt es Jesaja 42, 2, er wird nicht schreien und rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Es ist zunächst der verborgene Dienst. Aber nun bei Jesaja, ist es der ausdrückliche Auftrag Gottes, hier seine Stimme zu erheben. Und nun ist die Frage, welche Situation findet Jesaja vor? Das, was wir gelesen haben hier, da hat man den Eindruck, die Menschen, die ist doch an und für sich wunderbar. Sie fasten. Ihnen ist die Nähe Gottes wichtig. Die lassen den Kopf hängen wie Schilf als Zeichen der Trauer über ihre Sünde und die Sünden ihres Volkes. Sie betten sich in Sack und Asche, heißt es, als Zeichen der Reue. Sie kasteien ihren Leib als Zeichen, seinen Lüsten zu widerstreben. Mehr noch, es heißt, sie suchen mich täglich und begehren meine Wege zu wissen. Was gibt es denn da einzuwenden? Täglich, die halten täglich ihre stille Zeit, die halten das treu durch. Und fragen nach Gottes Willen. Sie wollen eigentlich nicht ihre eigenen Wege gehen, sondern Gottes Wege gehen. Sie fordern von mir Recht, sie begehren, dass Gott sich nahe. Vers 2. Was will man mehr? Das Merkwürdige nur, es bewegt sich nichts im Volk Gottes. Das alles bringt nicht den gewünschten Erfolg. Gott schweigt. Den notvollen Bereichen, die man ihm hinhält, tut sich nichts. Was krank ist, ist weiter krank. Was dunkel ist, ist weiter dunkel. Es geht nichts im Sinne des Reiches Gottes voran. Tritt alles auf der Stelle. Nochmal, man setzt Kräfte ein, aber es bewegt sich nichts. Man liegt bei Gott in den Ohren, aber es löst sich nichts. Man tritt wie auf der Stelle. Nun muss man in Klammern sagen, gewiss, Glaubenswege sind immer auch Wege, wo es Wartezeiten gibt. Wir denken an Abraham und sein Nachkommen. Was musste Abraham warten, bis Isaak da war? Wir denken an Israel beim Auszug aus Ägypten, bis endlich Pharao sie ziehen ließ, was da alles erstmal abgehen musste. Wir denken an Hannah und die Geburt ihres Sohnes Samuel. Wie lange musste sie leiden und immer wieder zur Stiftshütte gehen und dort Gott in den Ohren liegen? Es gibt Wartezeiten. Ja, es gibt Wartezeiten. Auf Glaubenswegen gibt es Wartezeiten. Und die Wartezeiten sind sogar wichtig, weil in den Wartezeiten wir immer mehr zu Gott hin schreien und uns auf Gott hin ausrichten und gewissermaßen die Wartezeiten uns in die Linie bringen des Reiches Gottes, dass wir dorthin kommen, was Gott meint und was Gott will. Wir werden auf seine Ziele ausgerichtet. Aber das war jetzt in Klammern gesagt. Es gibt natürlich genauso auch Blockaden, die Dinge des Reiches Gottes behindern. Blockaden, die beseitigt werden müssen, und davon ist hier die Rede. Sünden, die ein gnädiges Handeln Gottes verhindern. Eingefahrene Verhaltensweisen, die aus dem Fleisch kommen und nicht aus dem Geist und die hinweggetan werden müssen. Es gibt Frömmigkeit, die nur eine Frömmigkeit der äußeren Form ist, aber nicht mit dem Herzen in Einklang steht. Wie bei den Pharisäern. Und genau hiervon muss Jesaja reden. Und nun ist sehr auffällig in diesem Kapitel 58, dass so häufig vom Fasten die Rede ist. Das Wort Fasten kommt in diesem Kapitel 7-mal vor. Nun wieder in Klammern gesagt, Fasten ist eigentlich eine ganz positive Sache. Wie viele Stellen in der Bibel, wo vom Fasten die Rede ist. Mose fastet 40 Tage beim Empfang der 10 Gebote auf dem Berg Sinai. Jesus fastet 40 Tage in der Wüste, bevor er vom Teufel versucht wird. David fastet, als der erste Sohn der Batseba todkrank war. Die Prophetin Hanna, so heißt es Lukas 2, diente Gott mit Beten und Fasten. Daniel, er betete und fastete, als die 70 Jahre in Babylon, 70 Jahre der Gefangenschaft des Volkes Israel fast um waren und er Ausschau hielt, wann geht es zurück, wie der Prophet Jeremia gesagt hat. Er fastete. Paulus fastete mit den Verantwortlichen der Gemeinde in Antiochien und es wurde ihm über den Fasten die Klarheit gegeben zur ersten Missionsreise mit Barnabas. Das ist das Ergebnis. Auch bei der Einsetzung von Ältesten gibt es mehrere Bibelstellen, ich habe hier drei stehen, wo zunächst einmal gefastet wird und wo dann Gott klar macht, das sind die Ältesten. Esra fastete vor seiner Sendung nach Juda, um dort wieder die geistliche Ordnung herzustellen. Ich habe jetzt einfach aus der Fülle mal Beispiele herausgenommen. Ist ja also etwas ganz Positives. Wir kennen alle diese Stelle, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, in einem Fall schwerer Besessenheit, solche Art fährt nur aus durch Beten und Fasten. Markus 9, Vers 29. Insgesamt muss man sagen, in der Heiligen Schrift, wenn vom Fasten die Rede ist, liegt in der Regel immer eine besondere, um nicht zu sagen, eine außergewöhnliche Situation vor. Und es ging in dieser Situation darum, mit ganzer Hingabe sich auf Gott hin auszurichten, das Angesicht Gottes zu suchen. Und das Fasten war mit ein Zeichen dieses ganzen Einsatzes, der ganzen konzentrierten Hinwendung zu Gott. Ein Zeichen der Ernsthaftigkeit. Es gibt allerdings nirgendwo in der Heiligen Schrift den Hinweis oder die Aufforderung, dass jeder Mann fasten soll. Es ist in der Regel fast immer nur eine außergewöhnliche Situation. Es gab Leute, die haben regelmäßig gefastet, wie Hanna im Tempel. Im Volk Israel wurde auch regelmäßig gefastet bei dem jährlichen Versöhnungstag. Aber auch die Pharisäer fasteten zweimal in der Woche, Montag und Donnerstag. Auffällig ist, wenn vom Fasten die Rede ist in der Heiligen Schrift, dass immer Beten und Fasten zusammenstehen. Fasten ist gewissermaßen die Intensivform von Beten. Und Beten ist im Grunde genommen immer die Mitte auch beim Fasten. Fasten intensiviert das Beten. Und von nur daher hat auch das Fasten seine Berechtigung. Aber nun ist auch in der Heiligen Schrift deutlich die Rede von Gefahren beim Fasten. Da geht es jetzt nicht um gesundheitliche Dinge, sondern um geistliche Dinge. Fasten kann ganz schnell ein Werk werden, an dem Gott kein Gefallen hat. Das ist ganz merkwürdig. Es gibt viele Dinge, es ist nicht nur beim Fasten so, das ist übrigens auch beim Opferdienst so in Israel, wo geopfert wurde. Dieser Opferdienst, der von Gott geordnet war, von Gott geoffenbart war, das hat Mose von Gott empfangen. Das hat eine Bedeutung. Es wird nirgendwo abgeschafft. Und doch gibt es dieses, das geopfert wird und das Herz ist nicht dabei. Es ist nicht aufrichtig. Das ist die Gefahr. Es wird in der Heiligen Schrift angesprochen, das Fasten, wo es Gott nicht gefällt, wenn die Demut fehlt, wenn man es vor den Leuten tut, wie die Pharisäer, wenn man etwas von Gott erzwingen will und wenn es eine Ersatzhandlung ist für Gehorsam. Wir kennen alle diese Bibelstelle, Gehorsam ist besser als Opfer. Fasten, so sagt die Bergpredigt, gehört ins Verborgene, muss man nicht zeigen. Der salbe sein Haupt mit Öl, der soll ein fröhliches Gesicht machen und nicht sauer dreinsehen. Die Leute sollen gar nicht merken, dass gefastet wird. Sobald das Fasten ans Licht gezerrt wird, ist das wie so ein Film, der belichtet wird, das ist nichts wert, kannst du wegwerfen. Und genau so etwas liegt hier drin bei dem Fasten des Volkes Israel, da ist was falsch. Und das wird hier angesprochen. Wir kommen wieder zurück zu Jesaja 58. Ja, was ist denn falsch? Jetzt sage ich mal ganz allgemein, die Botschaft Jesajas hier lautet, euch fehlt Barmherzigkeit. Es stimmt in eurem Miteinander nicht. Vers 4, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Das geht nicht, wenn man sich zankt und streitet und wenn man miteinander im Clinch liegt und dann fastet und dann soll noch was Tolles dabei rauskommen. Das geht nicht. Ihr zeigt mit Fingern aufeinander, redet übel wiedereinander, Vers 9. Und etwas, was immer wieder auftaucht in diesem Kapitel, ihr unterdrückt andere, ihr unterjocht andere, ihr übt über andere Macht aus, wollt andere gängeln und das steht euch nicht zu. Nun muss man das mal ganz schlicht sagen, das gibt es im frommen Bereich so häufig auch, dass unterdrückt wird, auch geistlich unterdrückt wird, gegängelt wird. Und vor allem, was nennt der Prophet Jesaja hier? Ihr überseht die Schwachen in eurer Mitte, die Hungrigen, die ein Bedürfnis haben, die Elenden. Das heißt, ihr lasst gar nicht die Nöte der anderen euch zu Herzen gehen. Ihr nehmt sie nicht mal wahr. Und wenn ihr sie wahrnehmt, dann macht ihr einen Bogen. Ihr nehmt sie nicht aufs Herz. Ihr reagiert auf die Nöte in eurer Mitte nicht geistlich. Ihr wollt eure Ruhe haben. Ihr wollt im Grunde genommen euch selbst verwirklichen. Und darum, ihr seid hartherzig. Aber noch mehr, auch im Verhältnis zu Gott stimmt es nicht. Vers 3, siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach. Also man muss sich so vorstellen, wie wir sind im Beten, aber unsere Gedanken sind ganz woanders. Wir beschäftigen uns damit, was hast du gerade zu Hause da gemacht, was wirst du gerade morgen machen und so. Wir sind beim Beten. Das Herz ist gar nicht bei Gott. Hier auch, ihr heiligt den Sabbat nicht. Auch da geht ihr euren Geschäften nach. Im Grunde genommen, ihr habt gar keine Ehrfurcht vor Gott. Ihr gebt gar nicht wirklich ihm die Ehre. Ihr sagt das nur. Ihr entzieht euch nicht nur dem Nächsten, jetzt entzieht euch im tiefsten Gott. Also um es mal summarisch nochmal sagen, ihr lebt in einer formalen Frömmigkeit und eure Beziehung zu Gott ist prophetisches Licht, ist krank. Und darum ist auf den Lippen so viel leeres Geschwätz, wird das Reden hier angesprochen. Vers 13. Nun muss man sagen, bei diesem Schadensbild, was der Prophet Jesaja hier am Auftrag Gottes und als ein Lichtwort in die Mitte stellt, geht es im Grunde genommen um ganz einfache, um nicht zu sagen banale Dinge, die wir in unseren Augen oft gering eingestuft werden, aber in den Augen Gottes sie das überhaupt nicht sind. Jetzt muss ich mal in Klammern wieder sagen, wir erinnern uns, es gibt Sünden, die haben eine ungeheure Folge, wo man sagen muss, ja, was war denn jetzt eigentlich hier falsch? Mose am Harderwasser. Wenn man das Kapitel liest, dann muss man sagen, ja, was hat er denn jetzt gemacht? Was war denn falsch? Er durfte nicht ins gelobte Land. Ich nehme einen dicken Brocken aus dem Neuen Testament, Ananias und Sapphira. Die verkaufen ihr Land, ihr Haus und bringen Geld und legen das den Aposteln zu Füßen. Wo man sagen muss, also was die machen, da kann man nur Beifall klatschen. Das macht nicht jeder. Hat auch damals nicht jeder gemacht. Die machen das. Aber ein ganz klein bisschen haben sie für sich behalten, haben es aber so vorgegeben, als würden sie alles geben. Ihr wisst, wie das ausgeht. Die werden beide tot rausgetragen. Da fragt man sich, steht das in einem vernünftigen Verhältnis? Wir gucken mal zu Saul, der als König in Israel von Gott verworfen wird. Es gibt zwei Geschichten, die die Verwerfung begründen. Da muss man auch sagen, meine Zeit nochmal. Das sind mikroskopisch kleine Sünden. Die Philister kommen und das Kriegsvolk steht da. Samuel wollte noch vorher opfern, er kommt nicht. Die warten 7 Tage, er kommt nicht. Das Volk rennt schon weg. Und da sagt Saul, ich will nicht ohne den Segen Gottes gehen. Und opfert selber. Und dann kommt Samuel und sagt, du warst nicht gehorsam, dein Königtum ist heute von dir genommen worden. Mikroskopisch klein. 1. Samuel 15, nochmal eine Geschichte, wo Saul gegen die Amalekiter gezogen ist und Beute gemacht hat, was im Grunde genommen gebannt war von Gott. Also das konnten die nicht persönlich mitnehmen. Genauso sollte Agag, der König der Amalekiter, getötet werden. Und dann kommt Samuel und sagt, ich habe alles erfüllt. Und dann sagt, Saul sagt, ich habe alles erfüllt, alles gemacht. Dann kommt Samuel und sagt, was sind das für ein Blöken der Tiere, die ich höre? Und Agag hast du nicht getötet? Das heißt, 99% hat Saul erfüllt. Gott hat Gnade gegeben, Segen gegeben. Und in kleinen Dingen ist er ungenau gewesen, hat Gott nicht gehorcht. Wie Achans Diebstahl. Wenn wir dagegen sehen, die Sünde Davids, der Ehebruch getrieben hat, der den Mann der Batseba letztlich getötet hat, schreiendes Unrecht vor allen in Israel, und man setzt das ins Verhältnis, dann fragt man sich ja, was soll das? Ich kann jetzt auf die Dinge nicht näher eingehen. Ich will bloß mal sagen, die Augen Gottes sehen manches ganz anders als wir. Gott kann großzügig mit uns umgehen, auch wenn wir fehlen, und er kann uns vergeben, auch blutrote Sünde. Aber Gott kann genauso auch dann schauen in das, was verborgen ist, was nicht so im Licht ist, wo wir ungenau sind, wo wir nicht gehorsam sind, wo wir unser eigenes Ding drehen, wo wir einfach ein bisschen abweichen von dem, was Gott will, Und er möchte, dass wir ihm ganz gehören und ganz gehorsam sind. Und Gott wird es mal so machen bei uns. Und dann wird er an einer anderen Stelle mal sehr genau nehmen, die Sache und wie Rechenkästchenpapier auslegen. Wir müssen aufpassen. Die kleinen Dinge sind es oft in unserer Mitte, die das Wirken des Heiligen Geistes und das Vorankommen im Sinne des Reiches Gottes behindern. Nochmal, die fragen nach Gottes Willen. Die fasten. Die möchten, dass Gott sich naht. Die möchten den Willen Gottes erfahren. Und Gott kommt nicht durch, weil sie einander unterdrücken, weil Machtausübungen stattfinden, die nicht im Sinne Gottes sind, weil dummes Zeug geredet wird, weil Streit und Zank da ist. Und auch im frommen Bereich gibt es unter der Decke viel ungeordnetes Zeug, auch Hartherzigkeit, Unbarmherzigkeit, Richtgeist, Machtgehabe und so weiter. Übrigens, das prophetische Wort deckt hier die Sünde der Unbarmherzigkeit auf, das ist jetzt mal der Sammelbegriff für das Einzelne, wo doch das Volk selber die Barmherzigkeit erfahren hat, die Barmherzigkeit Gottes. Ich muss jetzt mal fragen, wie liege ich im Rennen? Jetzt muss ich mal einteilen. Ja, es ist... Jesus sagt, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Das ist ein sehr zentrales Wort. Das ist deshalb zentral, weil das Wesen Gottes zutiefst Barmherzigkeit ist. Und wenn wir Gott gehören, will Gott dieses Wesen durch uns zum Leuchten bringen. Barmherzigkeit hat in der Heiligen Schrift einen hohen Stellenwert. Es gibt etwa 500 Barmherzigkeitsstellen in der Heiligen Schrift. Und 4/5 davon sind Aussagen von der Barmherzigkeit Gottes. Nur 1/5, da geht es um unsere Barmherzigkeit. Und das ist eigentlich auch nicht unsere Barmherzigkeit, sondern das ist seine Barmherzigkeit, die wir an anderen üben sollen. Und diese Barmherzigkeit ist sozusagen die nach unten Bewegung Gottes, das ist die Liebe Gottes angesichts von Not, von Elend, die Liebe Gottes zu den Geringen, zu den Schwachen, zu den Armen, zu den Problemmenschen, zu den Sündern und die uns immer Not machen. Das ist die Liebe Gottes zu den Bekümmerten, zu den Traurigen. Und der Herr sagt, Jesaja 49, 13, der Herr erbarmt sich seiner Elenden. Es ist bei unserem Glaubensleben, bei unserer Frömmigkeit ein ganz entscheidender Punkt, ob wir stolz sind, oben sind oder ob wir unten sein können, gering sein können und auch bei den Geringen und bei den Schwachen sein können und ihnen nahe sein können. Das ist eine ganz entscheidende Stelle, weil sich das Wesen Gottes, auch das Wesen Jesu Christi ausdrückt. Er war genau dort zu finden, zum Ärger der Pharisäer. Es ist eine Grundoffenbarung der Heiligen Schrift. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. 2. Mose 34, 6. Das ist eine Offenbarung, die Mose gegeben wird. Und wisst ihr wo? unmittelbar nach dem Tanz ums goldene Kalb, also wo Israel abgefallen ist, wo sie schwer gesündigt haben, da kommt dieses barmherzige Wort durch und in der Heiligen Schrift wird 27 Mal auf dieses Wort Bezug genommen, ausdrücklich, es wird zitiert. Und 5-mal heißt es, die Barmherzigkeit währet ewig. Kennen alle Psalm 23,6, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Nochmal, wie äußert sich diese Barmherzigkeit Gottes? Sie macht keinen Bogen um die Not, sondern packt sie an. Sie verabschiedet sich nicht dort, wo Schuld ist, sondern schaltet noch einen Gang höher. Sie lässt sich nicht ermutigen, wenn wir den anderen nachgehen und es wird uns nicht gedankt und es scheint wie ergebnislos zu sein und die Barmherzigkeit bleibt immer noch dran. Sie hat einen langen Atem. In diesen Wesenszug möchte Gott jeden von uns hineinnehmen und deswegen hat er für jeden von uns einen Nächsten bestellt. Der Nächste hat eine ganz große Bedeutung. Das ist er nicht, um das mal klarzustellen. Sondern der Nächste begegnet uns im Alltag. Und den können wir uns nicht aussuchen. Und fast immer ist der Nächste eine schwer verdauliche Person. Damit wir durch ihn zur Reife kommen und die Barmherzigkeit Gottes durchkommt zu ihm hin und er von dieser Barmherzigkeit Gottes berührt wird. Zurück zu Jesaja 58. Das prophetische Wort richtet unser Augenmerk auf ganz schlichte Dinge des menschlichen Miteinanders. Also, wo gibt es jemanden, den ich bedrücke, den ich belaste, den ich binde, dem ich dauernd etwas auferlege, vielleicht in bester Absicht? Das gibt es in ganz frommer Ausgabe. Jedes Lastauflegen, Binden, Bedrücken ist nicht der Geist Gottes, sondern ein knechtischer Geist. Wir tun das oft, ohne dass wir es merken. Wir merken es aber immer, wenn andere mit uns so umgehen, wenn sie uns bedrücken, wenn sie uns binden, dann wissen wir, wie das ist. Wo der Geist ist, da ist Freiheit. Sünde bindet. Und deswegen heißt es immer wieder hier, gib frei, lass los, reiß jedes Joch weg. Wir müssen nicht beherrschen, auch nicht in frömmster Absicht. Wir können das Gott überlassen und aus einer Herrschaft kommt alles an den Platz, wo es hingehört. Wir dürfen es unter seine Herrschaft stellen. Jede ungute Machtausübung auf andere ist schrecklich und da bekommt immer Sünde und Böses und auch die Finsternis eine Steilvorlage. Für Israel war das insofern wichtig, Israel ist befreit worden aus der Knechtschaft Ägyptens, in die Freiheit, die Gott gegeben hat. Und wir sind in die Freiheit durch Jesus gekommen, auch unter der Knechtschaft der Sünde. Und deswegen ist das Markenzeichen Gottes, freizusetzen, freizugeben, loszulassen in seine Hände. Und er tut die Wunder und er befreit und er kümmert sich und ich darf sein Helfer sein. Nochmal, es ist hier eine scheinbare Kleinigkeit, eine Lappalie, aber ganz wichtig. Es werden übrigens andere Dinge noch angesprochen. Ich muss mich jetzt etwas beeilen. das Zeigen mit Fingern und Übelreden über andere. Vers 9. Selbst wenn das alles berechtigte Gründe gibt, Gott will das nicht. Wir sollen die Fehler anderer nicht hervorziehen, sondern die Fehler anderer mit Barmherzigkeit zudecken. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Matthäus 7, Vers 1. Wer richtet, greift in das Amt Gottes ein. Das steht nur Gott zu, nicht uns. Und deswegen wird das Richten wiederholt untersagt. Genauso das Übelreden über andere. Das Reden überhaupt. Das ist ja Jakobus 3, genau dies. Die Zunge ist ein kleines Übel. Haben wir wieder vorhin mikroskopisch kleine Sünden gesagt. Die Zunge, unser Reden, ist ein kleines Übel. Welch große Dinge richtet es an? Ist wie ein Feuer, was einen Waldbrand auslöst. Es ist ganz kleines und hat verheerende Folgen. Ist wie bei einem Ozeanriesen, der Steuerruder. Du kannst ein Riesen, so ein Koloss von Traumurlaubschiff damit steuern, wo das hin ist. So ist dieses Steuerruder, ist unser Reden. Es ist ein kleines. Und Gott achtet auf dieses Reden. Was wir im Mund nehmen, wie wir über andere reden oder ob wir leeres Zeug reden. Das behindert und belastet mehr, als wir denken. Nun komme ich aber zum Schönsten in Jesaja 58. Den meisten Platz in diesem Kapitel, und man möchte fast sagen, auch in der ganzen Heiligen Schrift, nehmen wunderbare, starke Verheißungen ein. Es gibt kaum ein Kapitel der Heiligen Schrift, wo so wunderbare Verheißungen wie hier so dicht aufeinander sind. Starke Worte, sie sind ein Vielfaches von dem, wonach sich das Volk eigentlich sehnt. Worum geht es im Einzelnen? Wenn wir freigeben, die wir mit Unrecht gebunden haben, Zitat, Vers 8, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Was kommt auf einmal hier für eine Gegenwart und Fülle Gottes, ein Segen Gottes, so kompakt? Das ist mehr als nur eine Weisung vom Herrn zu bekommen. Und das Licht wird hervorbrechen wie eine Morgenröte. Also bei der Morgenröte, dann geht es ja immer weiter. Dann wird es ja Tag, es wird ja immer lichter, immer heller. Also das Heil Gottes, das wächst sozusagen, das nimmt immer mehr zu. Das bedeutet, dass meine Verletzungen heil werden. Dass meine Gerechtigkeit seine Gerechtigkeit ist. Das ist hier wie beim Volk Israel in der Wüste, wo Gott vorangeht, Gott den Zug beschließt und in der Mitte der Herr ist. Wenn wir die Hungrigen speisen, die Obdachlosen ins Haus führen und die Nackten bekleiden, dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Dann gibt es Gebetserhörung. Und was das heißt, Obdachlose, ja, es ist natürlich wirklich auch gemeint, wie es hier steht, aber es ist genauso auch dies gemeint, wie viele haben kein Zuhause, kein inneres Zuhause. Wie viele stehen nackt da und alle zeigen mit Fingern auf sie und sie können sich nicht wehren. Sie sind wie allein, keiner steht ihnen bei. Und wer umgibt sie mit Schutz? Wer bekleidet sie? Wer stellt sich zu ihnen? Wenn du in deiner Mitte nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Man muss sich mal vorstellen, mein Dunkel, nun nehmen wir mal die Problembereiche, die wir haben, das Dunkel, wenn wir das tun, ist mein Dunkel auf einmal im Lichte Gottes hell. Das heißt, meine Schwierigkeiten sind auf einmal Dinge, die Gott in seiner Hand hat und die Gott für seine Sache verwertet und sie einbringt und sie werden auf einmal etwas Positives und er verwandelt sie. Mein Dunkel wird wie der Mittag. Das ist unerhört. Und der Herr wird dich führen und sättigen in der Dürre. Was da kommt, was Dürre ist, wissen wir jetzt. Und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle. Da fehlt kein Wasser mehr. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Damit ist natürlich Jerusalem gemeint, die Mauern Jerusalems. Die Finsternis wandelt sich in Licht. Unser Leben wird ein von Gott geführtes Leben. In der Wüste werde ich ernährt und gestärkt und ich werde zu einer Wasserquelle für andere. Was das für Auswirkungen hat, das unerhört. Das ist eine geistliche Vitaminbombe, das kann man kaum beschreiben. Es geht genauso auch beim Sabbat. Wenn der Sabbat geheiligt wird, also mehr ist als nur ein Ruhetag, und du nicht den Geschäften nachgehst und kein leeres Geschwätz über deine Lippen kommt, dann wirst du deine Lust haben am Herrn. Die Freude wächst und ich werde vor Abgründen bewahrt und der Lebenshunger wird gestillt. Nochmal, hier steht, wenn, dann. Das Wenn ist ein kleines. Das Dann ist ein großes. So ist Gott. Amen.